Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Weil er sein Geld damit verdient, anderer Leute Bücher in die Tonne zu werfen. Und bei einigen von meinen, die davon betroffen waren, also man irgendwann erzählt einem ja doch immer einer, was er gesagt hat, ist es einfach nachweislich, dass das nicht gelesen ist. Das muss ich mir nicht vorwerfen lassen, weil in meinem ganzen Freundeskreis sind Leute, die historischen Schwertkampf trainieren. Wir haben jeden Kampf und jede Belagerung durchgespielt. Wir haben deutsche Meister im Bogenschießen mit dabei. Also, nee, er gefällt sich darin, bis auf ganz wenige Autoren, die im Olymp sitzen und gegen die er nichts sagen darf, gefällt sich darin, anderer Leute Zeug so abzuurteilen. Und also da, nee, entscheidend ist ja, was die Leser dazu sagen, die es wirklich gelesen haben. Und sie haben meine Bücher gelesen und werden anders drüber urteilen. Danke.
Vielen Dank, Frau Ebert. Vielen Dank an Sie.
Gott, aber ein bisschen Ruhe einkehren lassen. So, herzlich willkommen zur Lesung von Roswitha Gruber. Für einen Verleger ist es natürlich was Wunderbares, wenn er eine Autorin im Hause hat, die im Moment schon 430.000 Bücher verkauft hat. Weil wir müssen ja alle auch mal bitte ein bisschen vom Verkaufen von Büchern leben. Auf der anderen Seite sind die Inhalte, die Roswitha Gruber beschreibt, eigentlich ein Stück Zeitgeschichte, wichtig, weil sie zeigen, wie das Leben vor dem Zweiten Weltkrieg oder kurz danach war, was die Menschen gefühlt haben, wie unsere Vorfahren eigentlich die Lebensbedingungen vorgefunden haben. Liebe Roswitha, zunächst einmal, bevor wir in deinem Buch blättern, du interviewst ja Menschen, oft alte Damen, spannende Frauen, Sennerinnen oder Berghebammen. Wie kommst du da überhaupt ran?
Ja, das ist ganz interessant. Ein Beispiel will ich nennen, dieses Buch hier, Landmädchen, aus dem ich heute Ihnen ein bisschen erzählen oder vorlesen will. Es war so, vor etwa 10 Jahren rief eine Frau bei mir an und sagte, ich habe ihr Buch Großmütter erzählen gelesen. Ich fand es sehr gut, sehr spannend. Ich habe auch mal ein bisschen aufgeschrieben. Vielleicht interessiert es sie. Ich bin dann hingefahren. Sie hat mir ihre Blätter gezeigt. Und zwar ging es da um Mädchen im Pflichtjahr. Weiß oder wer von Ihnen weiß, was damit gemeint ist? Mädchen im Pflichtjahr. Kennt jemand von Ihnen diesen Begriff? Ja. Gut. Für die anderen will ich das ein bisschen erzählen, um was es da geht. Im Jahre 1938 hat der damalige Minister, Reichsminister oder wie er hieß, Hermann Göring, das Pflichtjahr für Mädchen proklamiert. Das heißt, alle Mädchen zwischen, oder sagen wir mal alle weiblichen Personen zwischen 14 und 25 mussten ein Pflichtjahr ableisten. Das konnte entweder in der Landwirtschaft sein oder in einem kinderreichen Haushalt. Ich selber habe schon als kleines Kind davon mitbekommen. Meine Mutter hat nämlich 1943 nach der Geburt ihres 4. Kindes ein Pflichtjahrmädchen zugeteilt bekommen. Mehr wusste ich aber nicht. Dann habe ich jetzt, nachdem mir noch mehrere solcher Geschichten zugelaufen sind, mal nachgeguckt im Internet. Heute guckt man ja alles im Internet nach. Und da stand eben genau, was damit gemeint ist. Und das habe ich auch vorne in der Einleitung meines Buches geschrieben. Und mir hat das sehr viel Spaß gemacht, in dieses Leben dieser Leute einzutauchen. Und es ist ganz unterschiedlich. Ich habe also 12 Geschichten in diesem Buch drin. Jede ist anders, obwohl alle ein Pflichtjahr gemacht haben.
Bevor wir in die Geschichten mit den Landmädchen einsteigen, eine Frage hätte ich ja selbst schon noch. Das vielleicht erfolgreichste Buch von dir bislang beschreibt Hanni, eine Schweizer Sennerin. Die ist, lebt immer noch, lebt in der Schweiz, ist über 90 Jahre alt. Wie bist du denn bitte an die rangekommen?
Das hing auch mit meiner Großmutter zusammen. Und zwar rief mich ein junger Mann an. Was heißt junger Mann? Er ist ein Jahr älter als ich, aber es ist schon ein paar Jahre her. Und er sagte, ich bin der Walter Stadler aus der Schweiz. Wie kommen Sie an mein Foto? Da habe ich gesagt, was für ein Foto? Und er sagte, auf Ihrem Buch Großmütter erzählen. Da habe ich gesagt, das weiß ich nicht, das hat der Verlag ausgesucht. Und da hat er gesagt, ja, ich bin auf diesem Foto drauf. Ich war damals 8 Jahre alt und meine Zwillingsschwester ist auch da drauf. Und dann hat er mich eingeladen, dann bin ich hingefahren und dann hat er mir die Geschichte seiner Mutter erzählt und seine Schwester hat auch erzählt und die Cousine hat erzählt. Und so ist das Buch entstanden, Hanni, eine Schweizer Bergbäuerin.
Gut, damit haben wir es jetzt endlich auch mal erfahren. Jetzt geht's aber zu den Landmädchen, die seit 1938 sozusagen ja, rekrutiert worden sind. Die Männer in die Bundeswehr oder Reichswehr und die Frauen, damals die jungen Frauen, als Landmädchen.
Ja, also die Begründung, dass das Land, das Pflichtjahr für Mädchen ausgerufen wurde, war, die Mädchen sollen lernen, mit Haushalt und Kindern vertraut zu werden, damit sie später selber heiraten und eine Familie gründen können. In Wirklichkeit gehörte das schon mit zur Kriegsvorbereitung, denn Hitler wusste ja schon, er hat ja schon geplant, dass er da einen Krieg führen möchte. Und da waren alle jungen Männer weg und dann mussten die Mädchen die Aufgaben der jungen Männer übernehmen. Die Knechte wurden eingezogen und die Mädchen mussten eben wie ein Knecht arbeiten. Gut, dann, es ist also so, ich muss mal hier gerade gucken. Ich habe ja schon gesagt, ich habe 12 Geschichten hier drin. 11 davon sind von Mädchen, die mir aus ihrem Pflichtjahr erzählt haben. Eine Geschichte ist von einer damaligen Hausfrau, die 3 oder 4 kleine Kinder hatte, und die hatte im Laufe der Zeit 4 oder 5 Pflichtjahrmädchen, und über jedes hat sie erzählt, und das war auch ganz lustig, was sie da für Erlebnisse mit diesen Pflichtjahrmädchen hatte. Und jetzt gucke ich mal, diese Mädchen, die also zum Teil noch sehr jung waren, mussten wirklich schwer ran. Sie mussten also Knechte ersetzen. Und ich habe hier als Beispiel ausgesucht eine gewisse Gretel, Jahrgang 1924. Sie lebte in Kaiserslautern. Der Vater war Bahnbeamter oder Postbeamter. Sie hatte also mit Landwirtschaft überhaupt nichts zu tun. Plötzlich hieß es, sie muss ein Pflichtjahr machen. Und dann hat sie überlegt, wo mache ich das? Sie hatte nämlich das große Glück, sie durfte sich aussuchen, wohin sie geht. Die meisten wurden einfach irgendwo hingeschickt, zum Teil sehr weit weg von zu Hause. Aber sie hatte das Glück, sie konnte sich aussuchen. Und da hat sie sich erinnert, dass sie am Fuße des Donnersbergs, das ist ein Gebirge in Rheinland-Pfalz, da gibt es einen kleinen Ort, der heißt Marienthal. Und da war ihr Onkel evangelischer Pfarrer. Zwar dürfen die evangelischen Pfarrer heiraten, aber dieser Onkel war ledig und seine Schwester führte ihn im Haushalt. Und die kleine Gretel ist also öfter dort in dem Haushalt gewesen, hat ihre Ferien da verbracht und musste für Onkel und Tante immer bei einem Bauern auf einem Einsiedlerhof Milch holen. Und da hat sie sich mit der jüngsten Tochter angefreundet, die Hertha hieß. Und dann hat sie gesagt, ich möchte zu diesem Hof, den Russmüllerhof, zur Hertha. Aber sie konnte das selber nicht in die Hand nehmen. Sie hat also den Onkel gebeten. Und der Onkel hat das für sie vermittelt, dass sie auf diesen Russmüllerhof kam. Und diese Familie... Dinge eingeführt. Sie musste also wirklich, sie musste Kühe melken, sie musste einen Stamm an ein Pferd angehängt und sind auf der Landstraße getrottet, eine ganze Stunde lang. War damals, 1939, überhaupt kein Problem, weil es so, gab so gut wie noch keinen Verkehr. Dieses Pflichtjahr dieser Hertha, dieser Gretel, begann am 1. Mai und 4 Monate später brach der Krieg aus. Und dann wurden eben alle Knechte eingezogen und daher musste sie mit den Bauern das Holz aus dem Wald ziehen. Ja, und der Bauer war ein recht lustiger Typ. Einmal hat er sich einen Scherz erlaubt, hat eine tote Ratte auf die untere Stalltüre gelegt. Sie kennen das wahrscheinlich, Ställe haben Halbtüren, eine halbe Tür, die man aufmachen kann und die andere Hälfte bleibt zu. Und da hat er eine tote Ratte hingelegt. Und dann hat er sich auf die Lauer gelegt und wollte schauen, wie sich sein Pflichtjahrmädchen anstellt. Sie kam dahin, sah den langen Schwanz und hat einen Schreck gekriegt. Und dann hat sie gedacht, naja, der bewegt sich nicht, also ist die Ratte tot. Dann hat sie das beim Schwanz gepackt und im hohen Bogen auf den Misthaufen geworfen. Worüber der Bauer sehr enttäuscht war. Der hat erwartet, dass sie kreischend davonläuft.
Hast du noch eine Frage? Du kannst einfach, finde ich, aus deinen Geschichten ein bisschen erzählen. Das ist doch wunderbar. Ich höre dir selber gern zu.
Gut. Ja, fällt mir noch eine Geschichte ein. Auch diese... Gretel. Die Gretel musste auch die Hühner füttern und den Hühnerstall misten. Und dann kam sie eines Morgens in den Hühnerstall und da sind alle Hühner raus, wie sich das gehört. Eins ist aber sitzen geblieben auf einem Nest und das kam ja nicht geheuer vor. Dann ging sie zu ihrer Freundin Hertha und hat gesagt, das Huhn ist krank, das sitzt auf dem Nest, das bewegt sich nicht. Und dann lachte die Freundin und hat gesagt, gestern Abend hat die Tante eine Glucke angesetzt. Was ist denn eine Glucke? Das ist ein Huhn, das brützig ist, das soll brüten. Sie hat also 12 Eier untergelegt und das soll die Eier ausbrüten. Ach so, ja, aber verhungert dann die Glucke nicht zwischendurch, wenn die da so lange sitzt? Nein, nein, die geht schon zwischendurch mal raus. Und dann ist die Gretel immer wieder hin und hat nachgeschaut, ob sich schon was regt. Und eines Tages, also nach 21 Tagen, Sie wissen das wahrscheinlich, war ein Ei kaputt. Ach, die Gretel hat sich wieder aufgeregt. Ach, da ist ein Ei kaputt, da muss jemand draufgetrampelt sein. Und dann ist sie wieder hilfesuchend zu ihrer Hertha gerannt. Hat sie, nein, es sind doch heute 21 Tage, die schlüpfen heute. Naja, dann hat sie sich daneben gestellt und hat geguckt, wie sich das kleine Hühnchen da rausarbeitet. Und das fand sie also ganz toll, denn sie hatte keine Ahnung gehabt, wo Hühnchen eigentlich herkommen. Ja, und jetzt noch eine andere Geschichte. Erstmal einen Schluck trinken. Auf dem Hof gab es natürlich auch einige Schweine, unter anderem auch einen Eber. Gretel hatte aber null Ahnung, wozu ein Eber gut ist. Sie hat nur gedacht, er ist besonders groß und wenn der mal geschlachtet wird, dann gibt es besonders viel Fleisch.
Wozu sind Männer gut? Ja.
Soll ich das sagen?
Du sagst es jetzt mal.
Zum Schnacksen. Wer kennt den Ausdruck? Nee, ist ein typisch bayerischer Ausdruck. Ja, ist ein typischer bayerischer Ausdruck. Wie sagt man denn das auf Hochdeutsch? Zum Begatten. Ich nehme an, das versteht man. Gut, und jetzt, wenn sie den Stall ausmisten soll, das fand sie immer voll eklig, dieser Gestank, und dann stank sie auch immer fürchterlich, dann ist sie zweimal die Woche zu ihrem Onkel Pfarrer gegangen, der besaß nämlich schon eine Dusche, dann hat sie zweimal in der Woche duschen können, das fand sie also schon ganz toll. Aber, damit an den Tagen dazwischen nicht gar so stinkt, hat sie sich in eine Waschschüssel gestellt, eine andere Waschschüssel vor sich hingestellt und hat sich von Kopf bis Fuß gewaschen. Aber wie gesagt, zweimal in der Woche war Duschen beim Herrn Pfarrer angesagt. Und jetzt wieder zu meinem Eber zurück. Eines Tages kam ein Bauer, also Eber konnten sich nur die größeren Bauern leisten. Bauer Engel war schon ein größerer Bauer, der hatte so 15 bis 20 Kühe und eine Menge Kälber und Jungtiere und auch 4 oder 5 Säue und einen Eber. Und andere Bauern, die konnten sich keinen Eber leisten, die kamen mit ihrer Sau auf der Schubkarre, damit der Eber da seines Amtes walten konnte. Und als ein Bauer mit seiner Schubkarre ankam, ging zielstrebig in den Schweinestall, ging zielstrebig auf den Koben des Ebers zu, gab seiner Sau Zeichen, dass sie davon runterspringt und in diesen Koben hinein und hat die Tür zugemacht. Die gute Gretel hat das von Weitem beobachtet und jetzt, das will ich also wörtlich vorlesen.
Hoffentlich ist da niemand unter 18 dabei.
Was?
Hoffentlich ist da niemand unter 18 dabei.
So schlimm wird es nicht. Also, eines Tages erschien von außerhalb ein Bauer auf unserem Hof mit einer Sau auf der Schubkarre. Diese trieb er in unseren Stall und genau in den Koben des Ebers. Was tat unser Eber? Als er diese erblickte, er sprang sofort auf das Schwein. Da ich dieses Geschehen von der Stalltüre aus beobachtet hatte, stieß ich einen entsetzlichen Schrei aus, rannte zu meinem Bauern und rief, Herr Engel, Herr Engel, der Eber bringt die fremde Sau um. Mein Chef lachte sich halbtot ob meiner Unwissenheit und der fremde Bauer lachte herzhaft mit. Beide hielten es jedoch nicht für nötig, mir die notwendige Aufklärung angedeihen zu lassen. Das übernahm Lilly, Herthas um 8 Jahre ältere Schwester. Das will ich wieder freihändig erzählen. Diese Schwester, die Lilly, hatte aber wenig Feingefühl. Die war ja auf einem Bauernhof aufgewachsen und kannte das nicht anders. Und sie hat dann, um der guten Gretel das klar zu machen, gesagt, ja, weißt du, der Eber muss die Sau bespringen, damit es Nachwuchs gibt. Aha. Ja, und wie ist das bei den Kühen? Ja, das macht der Stier. Und wie ist das bei den Schafen? Ja, da gibt es einen Bock. Und dann hat sie gesagt, um es ganz zu verdeutlichen, bei den Menschen ist das genauso. Und da war das Mädchen entsetzt, wieso bei den Menschen genauso? Ah ja, bei deinem Vater und deiner Mutter auch, sonst wärst du gar nicht entstanden. Und darüber war sie so entsetzt, sie konnte, also sich diese Vorstellung, dass Vater und Mutter so etwas treiben, fand sie so entsetzlich, dass sie wochenlang nicht nach Hause gefahren ist. Soweit.
Ja, ja, haben wir schon noch.
Ja, vielleicht fragst du noch was.
Sag einmal, das war, das Pflichtjahr war genau ein Jahr, oder?
Das war ein Jahr, immer genau, sagen wir mal, vom 1. Mai bis 30. April.
Und wie alt musste man da sein?
Ja, also die Jüngsten waren frisch schulentlassen, die waren 14, aber als 38 diese Proklamation gemacht wurde, da waren ja viele Mädchen schon älter und die mussten das auch alle noch machen, dieses Pflichtjahr. Und jetzt habe ich vielleicht an Sie die Frage, wer von Ihnen hat eine Frage? Ja? Könnten Sie mal ein Mikrofon kommen? Mikrofon kommt gleich. Ja, ja. Ach so, Sie haben gefragt, was bezahlt worden ist. Ja, die Mädchen haben im Monat 5 bis 15 Mark gekriegt. Also die wohlhabenderen Bauern hätten ja mehr zahlen können, aber die waren meist so knickrig und haben das wenigste gezahlt. Aber normalerweise waren 5 bis 10 Mark und die haben viele von den Mädchen eisern gespart, damit sie sich nach diesem Pflichtjahr ein bisschen etwas leisten konnten. Haben wir noch? In welchem Jahr das anfing? Das war 1938, also es wurde im Februar proklamiert. Ich habe es nicht.
Nur für Alleinstehende.
Ja, ja. Also.
Deswegen war mir das nicht so bekannt, weil meine Großmutter hat 33 geheiratet, da war sie schon zu alt dafür sozusagen.
Ja, ja. Also okay. Es war nur für ledige Personen und wenn eine schon ein Kind hatte, die brauchte auch kein Pflichtjahr machen. Die hatte ja schon was fürs Volk getan. Obwohl das ja damals noch sehr, ja, man stand sehr schlecht da mit einem ledigen Kind. Aber es gab es natürlich schon immer. Ja, 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 ja. Noch irgendeine Frage? Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Konnte man sich dem Ganzen entziehen, es sei denn, also wenn man.
Das ist eine sehr gute Frage. Man konnte sich nicht entziehen. Man hatte ein Büchlein, hieß Arbeitsbuch oder sowas, und das musste der Bäuerin oder dem Bauern vorgelegt werden. Und er musste nach Ablauf des Jahres das genau quittieren, dass das Mädchen sein Pflichtjahr gemacht hatte. Und wenn ein Mädchen dieses Büchlein nicht vorweisen konnte mit dieser Bestätigung, durfte es weder eine Lehre anfangen, noch ein Studium. Es wurde also ganz streng gehandhabt. Und für die jungen Männer wurde ursprünglich auch ein Pflichtjahr eingeführt, aber die haben sehr bald die jungen Männer abgezogen, die wurden dann schon zum Militär gesteckt. Ja. Vielleicht wäre auch noch ganz interessant, dass eine oder andere Mädchen hat sogar auf diese Weise den Mann fürs Leben gefunden. Weil eben ein Knecht da war, mit dem sie sich gut verstanden hat. Oder ein Fall fällt mir gerade ein Mädchen, heißt Helga, die war durch einen Unfall ein bisschen krank. Und die blieb nach dem Pflichtjahr bei den Bauern, weil sie nirgendwo anders eine Stelle gekriegt hätte, weil sie ein Anfallsleiden hatte, also epileptische Anfälle. Und der Bauer kam damit klar und sie blieb dort. Und da hat sie am Anfang ihrer Zeit, ihres Pflichtjahres, einen jungen Mann kennengelernt. Der war ein Waisenkind, kam hier aus der Region, ich weiß nicht, ob Leipzig oder Dresden. Und der ist dann noch ganz spät in den Krieg eingezogen worden, ist aber, ehe er an die Front kam, schon in russische Kriegsgefangenschaft geraten. Und als er zurückkam, hat er dieses Mädchen geheiratet. Und warum? Sie hatte ihm, als sie ihr Pflichtjahr machte, immer die Strümpfe gestopft. Und das fand er so toll.
Weißt du was? Wir reden ja ständig über diese Landmädchen, die du interviewt hast und dann das Buch gemacht hast. Aber ich glaube, die eine oder andere würde mal bestimmt interessieren, wie so eine Autorin Roswitha Gruber eigentlich lebt. In welchem Umfeld, wo schreibst du deine Bücher? Wo wohnst du denn wirklich?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich wohne zurzeit in Reit im Winkel und das schon seit 17 Jahren, weil mein Gemahl, ein Oberbayer, hatte immer Heimweh. Der war in Mainz am Staatstheater als Geiger beschäftigt und er hat gesagt, wenn er in Rente ist, geht er wieder nach Bayern. Aber er ist nicht dahin gegangen, wo er hergekommen ist, sondern hat sich einen der schönsten Orte in Bayern ausgesucht und das ist Reit im Winkel. Also der sicherste Schneeort und die Lifte laufen also noch bis Ostern. Man muss ja auch gleich immer ein bisschen Werbung
Aber
machen.
Du hast doch bestimmt keine Doppelhaushälfte,
nein,
wo
nein,
du wohnst. Du musst doch mal erzählen, wo du wirklich wohnst.
Genau, also wir haben damals sehr sorgfältig gesucht zwischen Berchtesgaden und Oberstdorf. Das ist ja ziemlich breit und das schönste Haus haben wir genommen, einen 600 Jahre alten Bauernhof. Da habe ich den Blick auf die Berge und da habe ich die besten Ideen, da kann ich wunderbar schreiben. Und da fühle ich mich sehr wohl und ich hoffe, dass ich noch sehr lange dort schreiben kann.
Und ich habe es gesehen, sie hat ein Zimmer, in dem ihr PC steht und oben drüber ist ein Schild, das besagt, es ist eine ehemannfreie Zone.
Ja, also ich nenne meinen Mann immer Mumpel und an der Tür steht schon mumpelfreie Zone, damit er nicht immer reinkommt und mich stört. Aber es hängt noch ein anderes Schild da, das hängt direkt über dem Schreibtisch. Da steht drauf, wie heißt das, das Genie überblickt das Chaos. Ich habe es vergessen, ich sehe es jeden Tag, aber ich habe vergessen. Nur der Kleingeist hält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos. Und das ist bei mir, es ist sehr chaotisch in dem Zimmer, aber ich überblicke es.
Und sie schafft es in diesem geordneten Chaos, jedes halbe Jahr ein Buch zu schreiben. Ich würde mal sagen, wir hören tatsächlich einmal wirklich richtig pünktlich auf. Wenn Sie mit ihr noch weitersprechen wollen oder gar ein Buch signieren, 30 Meter dahinter ist der Stand des Rosenheimer Verlagshauses. Sie sind gerne willkommen und können mit ihr weiterreden oder sich von ihrem Buch signieren lassen. Und jetzt mal herzlichen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, Dankeschön. Wie gesagt, wir gehen jetzt in die Richtung, Sie brauchen uns nur unauffällig zu folgen. Bis dann. Tschüss.
So, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer Lesung des Engelsdorfer Verlages. Der Verlag ist aus Leipzig, also wir haben Heimrecht heute. Wenn nachher im Anschluss Fragen sind, wir sind unmittelbar hier daneben. Lesen wird heute die Ulrike Quast aus ihrem Buch »Wenn wir die Masken fallen lassen«. Das ist jetzt vor kurzem erst erschienen. Und etwas zur Buchentstehung wird sie uns selbst erzählen.
Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich hier in dieser Runde. Freue mich, dass ich lesen darf aus meinem Buch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.